findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Box, ich habe das Glück, heute mit Katja Hinze zu sprechen. Und Katja Hinze ist mit Stiftung Bildung ganz eng verzahnt und vernetzt und eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Du bist ja auch Vorsitzende der Stiftung Bildung. Vielleicht, bevor wir reinspringen, direkt in unsere Themen, und vielleicht magst du ganz kurz dich in drei persönlichen Hashtags nochmal vorstellen, die dich beschreiben würden am besten, Katja.
Ja, also erstmal schön, dass ich hier sein kann, liebe Nina. Ja, danke für die Einladung. Drei Hashtags. Hashtag Gerechtigkeit. Hashtag Generationenzusammenarbeit. Hashtag schöne Zukunft für alle.
Okay, finde ich gut. Hättest du die auch schon vor ein paar Jahren genommen? Oder sind die mit der Zeit mitgewachsen?
Oh, nee, tatsächlich ist es, glaube ich, beschreibt das mein Leben und Handeln und das, was mich umtreibt, schon seit Grundschulzeit, würde ich sagen, genau.
Okay. Sag mal, wie bist du eigentlich zu Stiftung Bildung gekommen und warum Bildungslandschaft? Wie ist so dein Werdegang dahin gewesen eigentlich?
Also tatsächlich habe ich einen, wie das oftmals so ist, einen kryptischen Ausbildungsweg. Ich habe Abitur in Berlin gemacht, habe auch tatsächlich eine deutsch-deutsche Familiengeschichte, weil meine Mutter 1961 tatsächlich mit 18 Jahren kurz nach Mauerbau geflohen ist. Und insofern bin ich zwar in West-Berlin aufgewachsen, habe aber tatsächlich auch viel Familie mütterlicherseits in Ost-Berlin und bin schon seit Babyzeiten in diesen beiden Welten hin und her gewandert. Das hat mich sicher auch sehr viel geprägt, auch nochmal, dass die Mauer dann gefallen ist in meiner Lebenszeit. Aber tatsächlich habe ich Abitur gemacht. Ich bin dann nach Australien gegangen, Anfang der 90er Jahre, habe dort sozusagen meine Weltreise gemacht, den Regenwald gerettet und dann aber nachher auch in Sydney tatsächlich Kunst studiert, also Sculpture Performance Installation. Und bin zurückgekommen, habe hier eine Ausbildung als Kauffrau gemacht, Fachrichtung Buch, bin also auch ausgebildete Buchhändlerin im Familienbetrieb bei meiner Mutter. Und dann letztendlich gestartet in der Wirtschaft als Kooperationsmanagerin, aber parallel meine Kinder bekommen, die jetzt schon 30 und 28 sind. Und mit denen dann ehrenamtlich wieder in Kita und Schule eingestiegen, also in der Wirtschaft arbeitend, parallel Philosophie, da vor allen Dingen Wirtschaftsethik, Diversity Studies, Publizistik und Kommunikationswissenschaften studieren, die Kinder in Kita und Schule und mich dann eben ehrenamtlich engagiert, weil ich festgestellt habe, dass alles bei weitem nicht so rund läuft, wie man sich das so vorstellt und wie ich mir das auch für die eigenen Kinder, aber auch für alle anderen Kinder gewünscht habe. Und insofern ging dann die sozusagen Gründungsgeschichte los. Also nicht nur als Elternteil in den Gremien aktiv, sondern eben auch ehrenamtlicher Vorstand im Kinderladen, dann den Förderverein an der Grundschule gegründet und vor gut 22 Jahren den Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg. Da auch gute 18 Jahre ehrenamtliche Vorsitzende gewesen. Aber tatsächlich vor 14 Jahren feststellend, dass das alles immer schlimmer wird im Bildungsbereich, trotz des steigenden Bildungsengagements, dann die große Entscheidung mit 10 Ehrenamtlichen, sich so ein Jahr Zeit zu nehmen und zu analysieren, was müsste denn sich verändern im Bildungsbereich, was fehlt, wo ist der Missing Link, damit das Bildungssystem eigentlich sich erneuert und grundsätzlich sich innovativ halten kann. Und dabei ist uns aufgefallen, es gibt keine unabhängige Spenden- und Lobbyorganisation für Kindergärten und Schulen, die diesem Bildungsengagement Stimme, Stärkung, Zugriff auf Ressourcen, Netzwerk, Qualifizierung bietet. Und das ist dann die Stiftung Bildung geworden, die ich dann mit 10 anderen vor 13 Jahren mit 0 Euro gegründet habe.
Wahnsinn. Und jetzt habt ihr da auch ganz große Aufgaben. Und du hast ja, also auch aus deinem Werdegang sieht man ja, du kennst die Elternperspektive natürlich gut. Du hast auch viel mit anderen Eltern gearbeitet. Du kennst Fördervereine, alles, was man so macht. Du kennst die Schulsituation. Ihr seid ja jetzt auch von Stiftung Bildung so besonders, dass ihr auch gesagt habt, ihr habt den Fokus so, dass Fördervereine beantragen können. Das ist ja nochmal ganz speziell und auch was anderes. Und kannst du nochmal da auch sagen, welche Rolle siehst du denn eigentlich auch Fördervereine tatsächlich heute, die für Schulen tätig sind? Denn das ist ja ein ganz anderes Konstrukt auch, was ihr da aufgebaut habt.
Ja, genau. Also die Kita- und Schulfördervereine sind sozusagen in den letzten 10 bis 20 Jahren massiv wie Pilze aus dem Boden geschossen. Ob das jetzt an PISA lag oder vor allen Dingen auch daran, dass eben da mehr Beteiligung gewünscht wurde, auch mehr Hands-on-Mentalität. Also da gibt es viele Ideen. Die klare Antwort darauf gibt es, glaube ich, nicht. Fördervereine sind, so wie wir sie verstehen, ein Sammelsurium aus Stakeholdern der Schule oder aber auch der Kita. Das heißt, im besten Falle sind die Erziehungsberechtigten da drin, aber auch engagierte Menschen 60 plus rund um den Bildungsstandort oder aber auch die Bäckerei oder die Apotheke um die Ecke und vor allen Dingen aber auch die Kinder und Jugendlichen selber. Also viele wissen das noch gar nicht, aber auch Minderjährige können Mitglied im Förderverein sein. Und wenn so ein Förderverein so aufgestellt ist, dann ist es tatsächlich das geniale Instrument eigentlich für kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele, die sich so die Schul- und Kita-Gemeinschaft vornimmt. Und vor allen Dingen ist es auch ein ganz schnelles Instrument, um auf Herausforderungen einzugehen. Ja, da kann man überlegen, braucht man jetzt mehr Menschen, die die Schippe in die Hand nehmen, um den Buddelkasten auszuheben und neuen Sand reinzutun? Oder braucht man vielleicht eine Expertise zum Thema KI, ganz aktuell, die Lehrkräfte schult und den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, mit KI besser im Unterricht umzugehen. Also das ist letztendlich ein Förderverein. Und heutzutage haben wir bundesweit 40.000 Kita- und Schulfördervereine, Tendenz immer noch steigend. Das Bildungsengagement ist das zweitgrößte Engagementfeld. Und deswegen sehen wir die Fördervereine so als Tür rein in den Bildungsstandort, aber auch raus, aber auch einfach als der Ermöglicher, der schnelle Ermöglicher für Dinge, die eben gewünscht werden von der Gemeinschaft an Kita und Schule oder auch gebraucht werden.
Jetzt ist es ja tatsächlich was sehr stark nach Partizipation auch klingt. Also wie müssen denn auch nach deinem, nach der Vision, die ihr sozusagen auch habt, wie eng müssen denn tatsächlich Schule und Fördervereine auch heute miteinander agieren?
Sehr eng. Also auch die Satzung, die wir als Mustersatzung über die Verbände der Kita- und Schulfördervereine protegieren, ist eine Satzung, wo ganz klar geregelt ist, dass eine Schulleitung qua Amt Teil des Vorstandes ist oder wo auch der Förderverein im besten Falle auch Teil der Schulkonferenz ist. Ja? Weil letztendlich nur, wenn die Instrumente zusammenarbeiten, dann sind sie auch tatsächlich wirkungsvoll für die Kinder und Jugendlichen. Ne? Und insofern ist unsere Empfehlung immer, dass da eine enge Verzahnung stattfindet.
Und wie erlebst du das tatsächlich?
Die Realität ist auch so. Also im Größten, okay. Also tatsächlich dadurch, dass ich ja schon sehr lange in dem Feld unterwegs bin, haben wir in den Anfangsjahren damals auch eben oder auch heute noch mit den Verbänden auch so Mediationen gemacht zwischen Schulleitung und Förderverein. Das ist tatsächlich sehr viel weniger geworden. Und das waren dann auch immer die Situationen, wo praktisch diese Instrumente miteinander nicht verzahnt aufgesetzt worden sind. Ja, und insofern kann ich ganz klar sagen über die Jahre, dass das Thema also wirklich sich verbessert hat.
Jetzt habt ihr ja noch was Besonderes, nämlich ihr seid ja ganz stark, oder du bist ja auch ganz stark mit der Bundesschülerkonferenz sozusagen vernetzt. Also tut sich ja ganz viel, auch das Thema digitale Bildung ist ja was, was euch oder dich auch ganz stark umtreibt. Wie ist so dieser Zusammenschluss auch gekommen, mit der Bundesschülerkonferenz da stärker unterstützend zu sein?
Genau, also in unserer Analyse ist uns eigentlich aufgefallen, dass der Bildungsdiskurs bisher eben und auch zu Recht ja sehr stark beeinflusst wird, eben letztendlich von Politik, ob nun Landes- oder Bundespolitik. Das hat halt die Herausforderung der Wahlperioden. Das heißt, wir haben da auch immer wieder mit wechselnden Menschen alle 4 Jahre zu tun. Dann natürlich aus den wissenschaftlichen Ergebnissen und eben wer sehr stark auch an dem Diskurs beteiligt sind natürlich die hauptamtlich Angestellten im Bildungssystem. Das heißt einfach die Lehrkräfte, die Erzieherinnen, und die sind natürlich vertreten über ihre Gewerkschaften oder über ihre Verbände. Wenn man sich das aber systemisch anguckt, fehlt natürlich sehr stark die Betroffenenperspektive. Und das sind eben die Perspektive der Kinder und Jugendlichen selber, der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und Erziehungsberechtigten. Und das ist gerade, glaube ich, wenn man jetzt auf die Pandemie guckt, genau der Punkt, wo man sehr schön sehen kann, wäre in dem Diskurs zur Pandemie diese betroffene Perspektive gleichwertig am Tisch beteiligt gewesen, dann wäre es nicht zu so langen Kita- und Schulschließungen gekommen. Und jetzt wissen wir ja tatsächlich gesellschaftlich nicht, was wir da auch noch alles zu tragen haben werden. Ja, also mit welchen psychischen Herausforderungen oder eben auch strukturellen Herausforderungen oder eben ja alles Mögliche, was da noch auf uns zukommen wird, diese Pandemie ausgelöst hat. Und das macht natürlich sozusagen den Punkt aus, warum wir wiederum als Stiftung Bildung sehr stark mit der Meinung der Schülerinnen und Schüler arbeiten und versuchen, die A in unsere Arbeit mit reinzunehmen, also tatsächlich in die Arbeit der Stiftung. Aber auch wenn wir Förderentscheidungen treffen, treffen das bei uns junge Menschen, die über unsere Fördergelder, die wir in Projekte ausgeben, entscheiden. Also das ist eine Jury aus einem Vorstand, aber auch 5 jungen Menschen. Und wir versuchen natürlich auch den Schülerinnen und Schülern selber, also sei es durch die Bundesschülerkonferenz oder sei es durch die Landesschülerinnenvertretung, auf Podien oder in Diskurs einen hohen Stellenwert zu geben, damit wir letztendlich einen Diskurs haben über Bildungspolitik, der eben nicht nur aus der gestaltenden oder politischen oder wissenschaftlichen oder hauptamtlich arbeitenden Perspektive beeinflusst wird, sondern eben auch aus der betroffenen Perspektive, die von vornherein eben mit einfließt in Entscheidungen und Diskurse. Was ich sehr schön finde, zum Beispiel haben die Schülerinnen sehr stark das Thema Mental Health. Das ist ein großes Thema, was die Schülerinnen und Schüler gerade umtreibt. Auch hochverständlich, weil sie ja ganz nah erleben, dass ihr Freund sozusagen die Haare verliert oder dass jemand aufgrund von psychischen Ängsten nicht mehr zur Schule kommt oder dass immer mehr Tabletten von Schülerinnen und Schülern genommen werden oder die Klassengemeinschaft auseinanderfällt, weil Schülerinnen und Schüler es nicht mehr schaffen, bis zum Abitur diesen Prüfungsdruck standzuhalten. Und ich freue mich massiv, dass die Schülerinnen geschafft haben, letztendlich das so stark in die Öffentlichkeit zu bringen, dass es sich jetzt zum Beispiel im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung als Thema wiederfindet.
Da sieht man dann schon auch, wie wichtig das ist, tatsächlich auch als Grundpfeiler diese Dinge auch mitzudenken. Wenn du aber jetzt guckst mal auf das Thema wirklich echte Mitbestimmung, wie kann man oder was wünschst du dir tatsächlich auch noch, wo wir da uns hin entwickeln müssen und wo stehen wir eigentlich auch aktuell mit dem Thema echte Mitbestimmung dann tatsächlich der Schülerinnen und Schüler mit dem, was sie wirklich umtreibt?
Das ist ja auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen muss man wirklich sagen, es gibt Schulen und glücklicherweise Tendenz steigend, aber noch immer viel zu wenig, wo die echte Mitbestimmung und Mitbeteiligung der Schülerinnen und Schüler wirklich gegeben ist. Und das ist weit über die Schülerinnenvertretung hinaus, ja, wo wirklich die Schulgemeinschaft gemeinsam sich die Herausforderungen anguckt, sich Ziele vornimmt, Feedbacksysteme, auch übrigens digital gestützte Feedbacksysteme, wo das wirklich Usus innerhalb der Schulgemeinschaft ist. Und da kann man eigentlich auch wirklich nur jede Schulleitung oder aber auch jede Kita-Leitung, ne? Also Kinder sind auch nie zu jung, um sie zu beteiligen, ermutigen, sich auf diesen Weg zu machen. Ja? Und da braucht es auch keine Ansage von oben oder so, sondern das sind ja tatsächlich Entscheidungen, die ein Bildungsstandort ganz selber treffen kann und sich einfach auf den Weg begeben kann. Und interessanterweise sind das ja oftmals auch Preisträger, Schulen oder auch Schulen, wo Inklusion funktioniert, ne? Also das deswegen, es ist eigentlich ein Segen für alle, auch wenn, glaube ich, diese Neugestaltung auch wirklich Zeit und Ressourcen braucht und auch den Willen dafür. Auf Landesebene ist natürlich die Empfehlung unsererseits auf jeden Fall mindestens eng mit der Landesschülerinnenvertretung zusammenzuarbeiten, natürlich auf kommunaler Ebene genauso, aber auch eben mit den Elternvertretungen oder eben auch mit den Landesverbänden der Kita- und Schulfördervereine. Und auf Bundesebene gibt es ja tatsächlich zum ersten Mal seit 3 Jahren eben eine Stärkung auch der Bundesschülerkonferenz, also aus unser aller Steuergeldern. Vielen Dank an alle, die Steuern zahlen, eben, dass die Bundesschülerkonferenz eben ein Backoffice mit 500.000 € pro Jahr aus dem Bundeshaushalt bekommt. Das ist eine massive Verstärkung der Wirkung der Schülerinnenstimme, weil sie natürlich sich jetzt weniger mit administrativen Aufgaben beschäftigen müssen, sondern vor allen Dingen mit der Meinungsbündelungsarbeit. Das heißt also, sie können Tagungen machen, sie können miteinander in Arbeitsgruppen herausfinden, was sind wirklich die Themen, die Schülerinnen und Schüler beschäftigen. Und sie können es so aufbereiten, dass Politik und Gesellschaft davon hört. Also, dass Wählerinnen und Wähler das erfahren, dass aber letztendlich auch Politik, die ja in einem immer höheren Tempo auch Entscheidungen treffen muss, tatsächlich diese Expertise bekommen kann. Auch stehen sie natürlich für Arbeitsgruppen zum Startchancenprogramm oder Digitalisierung, hast du ja angesprochen, auch mit ihrer Expertise auch zur Verfügung. Handyverbot, gerade großes Thema. Da ist es total wichtig, auch die Meinung der Schülerinnen und Schüler dazu zu hören. Ja. Genau, und
Zu
insofern
hören,
ist unsere.
aber wie ist es dann auch am Ende, kannst du ja tatsächlich mit mitsprechen, richtig? Also dass auch Wirkung so einsetzt, dass man sagt, man trägt da was zusammen und es wird auch richtig mit eingebunden sozusagen in Entscheidungsfindungen, denn das hat man ja das Gefühl, passiert tatsächlich noch nicht wirklich.
Ja, so empfinde ich das nicht, ne? Also wenn man jetzt das Thema Mental Health nimmt, oder eben Schulbau, dann hat das ja Einzug in den Koalitionsvertrag der Bundesregierung gefunden. Und das sind natürlich verschiedene Wege. Das sind zum einen direkte Abgeordnetengespräche, die eben dann die Schülerinnen und Schüler selber machen, die Bundesschülerkonferenz macht. Das sind Positionspapiere, die veröffentlicht werden nach einem Bildungskongress. Ja, der letzte der BSK war in 23. Da wird jetzt auch wieder sozusagen aufbereitet, ob ein neuer noch in 25 stattfinden soll. Diese Positionspapiere sind natürlich ganz massive Grundlagenpapiere, auf denen dann politische Entscheidungen getroffen werden. Ja. Und natürlich sind Gespräche, keine Ahnung, eingeladen bei Markus Lanz oder so, ja, und dann eben da mitdiskutieren, sind auch wichtige Orte, wo Wählerinnen und Wähler sich Informationen holen und dann natürlich auch wieder mit ihren Abgeordneten selber sprechen. Also Meinungsbündelung oder Diskurs ist ja ein vielfältiges Thema. Genauso auch wissenschaftliche Studien, ja, und dann diese Erkenntnisse, wo eben auch tatsächlich, sagen wir mal, die Bundesschülerkonferenz selber Studien aufgibt und Fragen fragt und in den Diskurs reingibt. Auch das sind ja echte Meinungsbeteiligungen. Deswegen, klar, kann das alles immer mehr sein, ja, und es ist super wichtig, dass eben Landesministerinnen oder eben auch Bundesministerin Prien jetzt die Bundesschülerkonferenz in ihre Arbeitsgruppen, in persönliche Gespräche mit einbezieht. Und das kann auch immer mehr sein, aber es ist ja sozusagen ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs, der da Bildung gestaltet.
Wenn wir jetzt nochmal auf das Thema digitale Bildung auch mit draufkommen, wie muss man sich eure Zusammenarbeit vorstellen, auch mit politischen Entscheidungsträgern, Katja? Gibt es da eine enge Verzahnung bei euch?
Ja, natürlich. Also wir bündeln halt auch die Meinungen aus der Zivilgesellschaft im Bildungsbereich und da arbeiten wir eben zum einen, hast du genannt, die Bundesschülerkonferenz. Wir arbeiten zusammen mit mit dem Bundesverband der Kita- und Schulfördervereine. Wir arbeiten zusammen mit dem Bundeselternrat in Schule und wir arbeiten aber auch mit der BEFKI zusammen. Das ist die Bundeselternvertretung der Kinder in Kindertagesstätten und Kindertagespflege. Plus eben auch nochmal mit den Eltern migrantischer Organisationen. Und wenn wir mit denen sozusagen gemeinsam ein Positionspapier erarbeiten oder auch ein Empfehlungspapier, dann bringen wir das direkt in die Öffentlichkeit, manchmal mit einem offenen Brief, manchmal über unsere Öffentlichkeitsarbeit, aber teilweise auch direkt an die Personen, die das betrifft, ob nun im Land oder auf Bundesebene. Wir sind meistens in Richtung Bundesebene unterwegs und dann schreiben wir direkt an Merz, Bundeskanzler Merz oder eben an Bundesbildungsministerin Prien oder wer dann eben auch gerade zuständig ist für das Thema, was wir haben. Auch sind wir jetzt natürlich akut auch in Kontakt mit der Staatsministerin, der Neuen im Kanzleramt für Engagement. Auch die ist natürlich für dieses Bildungsengagement zuständig.
Also bist du zufrieden mit der Entwicklung?
Also du meinst jetzt mit der Staatsministerin, das finden wir eine tolle Entwicklung im Kanzleramt, dass also das Engagement auf dieser Ebene erstmalig so angehangen ist. Dass sie ein Thema wie den Sport dazu hat, wird natürlich herausfordernd sein, dann auch die anderen großen Engagementfelder eben zu bedenken. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ja, genau.
Welche Herausforderungen siehst du denn eigentlich im Thema Inklusion auch, Katja?
Das habe ich akustisch nicht verstanden.
Wie ihr in Inklusion, welche, also wie ihr das seht sozusagen, wie siehst du da die Entwicklung?
Ehrlich gesagt bleibt Deutschland da ja ganz massiv hinter seinen sozusagen Versprechungen hinterher, schon seit Jahren. Ja? Und obwohl ich glaube, da ist eine Riesenchance für unsere Gesellschaft drin, bin ich persönlich sehr enttäuscht, wie wenig wir da vorankommen. Und ja, Politik hat halt die Herausforderung, immer nicht genug Geld zu haben und dann dem Thema leider nicht die Priorität einzuräumen. Obwohl ich glaube, also ähnlich übrigens auch wie bei dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, BNE, dass das ein Systemchange ist, der dann sozusagen für alles eine positive Entwicklung hat. Also ja, wir setzen uns auf jeden Fall für Vielfalt und Inklusion ein und uns geht es zum jetzigen Zeitpunkt zu langsam.
Kannst du noch mal Faktoren auch nennen? Also wenn du jetzt sagst zu langsam, was müsste für dich schneller sein?
Ich glaube, wir müssen lernen, dass Kita und Schule nur noch mit multiprofessionellen Teams funktioniert. Und ja, das ist mit mehr Geld verbunden, weil wir werden mehr Personal brauchen. Aber in the long run ist es sozusagen eine Investition, die sich gesellschaftlich natürlich massiv auszahlt. Und natürlich haben wir jetzt das Thema des Fachkräftemangels. Auch das ist sozusagen ein Problem, mit dem wir zu tun haben. Aber das ändert nichts daran, dass man erstmal diese Entscheidung, glaube ich, politisch treffen muss und auch dahinter stehen muss und die auch langfristig verfolgen muss.
Jetzt sagst du ja auch schon was ganz Wichtiges, nämlich das Thema Impact tatsächlich, auch der dann gesellschaftlich entsteht, wenn man ganzheitlicher denkt. Glaubst du, dass es da auch andere Wirkmechanismen, also auch andere Wirkungsmessungen geben muss, um tatsächlich auch den Fokus viel stärker auf das Thema Impact, auch durch mehr Personal, durch wirklich Stützen von Inklusion, durch solche Themenstellungen gehen müsste?
Also es gibt ja zu Recht die Diskussion, ob nun Wirtschaftssprache im Bildungsbereich das Richtige ist. Aber es, glaube ich, die Perspektive vom Kind heraus zu denken und das Kind in den Mittelpunkt zu stellen oder den jungen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und von dort aus zu denken, das, glaube ich, setzt sich immer mehr durch. Ja, und ob man das jetzt, ja, also ob man das jetzt Impact nennt oder eben wirklich lieber sagt, okay, wir wollen, dass letztendlich das Kind eine gute Bildungsbiografie hinlegt und ein Teil dieser Gesellschaft, eine mündige Bürgerin und ein mündiger Bürger werden kann, diese Gesellschaft verantwortungsvoll mitgestaltet, aber auch sein eigenes sozusagen Leben in die Hand nimmt und eben alles dafür lernt, das auch zu können. Das ist, glaube ich, auf dem Weg. Es ist nur noch eine Frage, wie das alles sozusagen gut umsetzbar ist. Aber diese Perspektive, glaube ich, nimmt Raum ein in Deutschland und eigentlich sind wir da schon weit voran im Vergleich zu anderen Ländern. Jetzt gilt es halt, es tatsächlich auch noch mal mehr zu hinterlegen und da, ja, da muss auf allen Ebenen, ne? Da kann politisch was passieren mit Indikatoren, mit entsprechenden wissenschaftlichen Studien, Begleitung und so weiter. Aber es muss vor allen Dingen auch vor Ort umgesetzt werden. Und da sind die Handlungsspielräume größer und das wissen auch einige Bildungseinrichtungen und nutzen das auch voll aus.
Genau, es muss ankommen beim Kind. Aber ich finde, das ist jetzt auch nochmal was, was du gesagt hast, nämlich da passiert schon ganz viel, aber es ist vielleicht eben nicht sichtbar. Also da, du kriegst es mit. Warum kommunizieren wir so schlecht über Dinge, die schon gut sind? Das ist ja auch wahrscheinlich eins, wo du sagst, jetzt auch mit den Fördervereinen, du siehst die Entwicklung, und trotzdem haben wir gefühlt immer das Thema, wir sind hinten dran, wir sind zurück und das, was wirklich auch positiv schon geschaffen wird oder geschaffen ist, das schaffen wir gar nicht sichtbar zu machen. Warum, deiner Meinung nach? Oder wie können wir das verbessern?
Naja, da haben natürlich die Medien eine ganz, ganz große Rolle. Und die Medien sagen einfach, dass sie mit negativen Nachrichten mehr erreichen. Das wird mehr gelesen. Ja, das ist sozusagen die Herausforderung da drin. Ich spreche auch sehr gerne mit Medienvertretungen, um dieses Thema auch anzuschauen, ob dem auch wirklich so stimmt, ne? Denn es gibt ja auch andere Studien, wo immer mehr Menschen auch sagen, ich will nicht jeden Tag Negatives lesen und deswegen schlage ich die Zeitung nicht mehr auf, deswegen gucke ich mir den Newsletter nicht mehr an. Also insofern glaube ich, die gute Ausgewogenheit wäre es. Und da haben die Medien, glaube ich, ihre Rolle zu analysieren und zu hinterfragen auch. Ansonsten weiß ich, dass die Länder sich sehr wohl positive Beispiele aus den anderen Ländern angucken. Also das passiert ja wirklich auch im Rahmen der Kultusministerkonferenz oder jetzt Bildungsministerkonferenz. Das ist ja auch das Spannende eigentlich an dem föderalen System, dass die Länder eben bestimmte Sachen testweise machen können und dann Dinge transferiert werden. Tatsächlich habe ich der KMK auch mal gesagt, sie sollen vielleicht mehr Social Media machen und mehr in die Öffentlichkeit gehen und erzählen, was gerade so an Entscheidungen und positiven Dingen gerade verabschiedet wurde. Denn da passieren ja schon auch ziemlich gute Sachen, worauf sich die Länder einigen, also Paper zur Bildung für nachhaltige Entwicklung oder Digitalisierung, auch ein exzellentes Paper der KMK. Ja, also insofern haben wir da alle, glaube ich, so ein bisschen den ja, müssen wir uns selber an die Nase fassen und möglichst viel Öffentlichkeitsarbeit machen und die positiven Beispiele in die Öffentlichkeit ziehen. Ja, also wir machen das ja mit unserem Förderpreis, Verein für gute Kita und Schule, den wir auch tatsächlich schon im 12. Jahr, glaube ich, jetzt verleihen. Und das sind ja absichtlich Projekte, die zum Nachahmen und Spicken vor Ort
Ja, die
sozusagen
laden
da sein
herzlich
sollen.
ein, finde ich, ne?
Genau, ja.
Genau, wenn du jetzt mal siehst und deine Arbeit auch so anguckst, gibt es da Dinge, wo du sagst, die möchtest du unbedingt in den nächsten Jahren tatsächlich noch voranbringen und wirklich auch sagen, das sind für uns auch als Stiftung Bildung große Meilensteine, wenn wir die erreichen können. Gibt es da Dinge, die du schon irgendwie nennen kannst, konkreter?
Ja, also bei uns stapeln sich die Projekte in den Schubladen, die eigentlich nur noch auf Geld warten, um umgesetzt zu werden. Also das eine, was wir tatsächlich jetzt gerade von der Bundespolitik fordern, sind eben 5 Millionen jährlich im Bundeshaushalt für die für das Bildungsengagement. Das sind letztendlich 6 Millionen ehrenamtliche Menschen da draußen, die sich tagtäglich für bessere Bildung einsetzen. Und zwar aller Generationen, ja, und das wird nur mehr, und da sind diese 5 Millionen Peanuts gegen, aber es ist ein gigantisches Potenzial, was wir hier haben, also diesen Wirkhebel zum Fliegen zu bringen. Aber es sind auch Sachen wie, wir wollen ein Bildungsfestival mit 10.000 jungen Menschen pro Jahr, wo wir einfach immer wieder auch unser System aus der jungen Perspektive heraus erneuern können, reflektieren können, Ideen einsammeln können. Es ist aber auch ein großes Klimaprogramm oder die Ausweitung, also mit den Kita- und Schulfördervereinen zusammen, ne, die Transformation voranzubringen, also vielleicht nicht nur Klima, sondern genauso auch KI, Digitalisierung. Ist unser Patenschaftsprogramm, da stiften wir zurzeit jedes Jahr für 6.000 Kinder und Jugendliche Bildungspatenschaften. Aber wir könnten mindestens 10.000 stiften, um mehr für Chancengerechtigkeit zu tun. Also ich könnte so weitermachen. Ich hoffe auch tatsächlich, dass die Reichen in dieser Gesellschaft langsam oder auch besser schneller tatsächlich in die guten Projekte Geld reingeben, weil wir werden auf dieses Geld angewiesen sein. Das wird nicht alles der Staat machen können. Und ich hoffe sehr, dass die Menschen, die viel Geld haben, einfach guten Projekten große Spendensummen geben, damit wir da schneller Bildung in Deutschland wieder zu bester Bildung machen können.
Ja, es ist eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
Ja.
Bildung. Es ist eben nicht nur Aufgabe Staat, es ist auch nicht eure Aufgabe allein, sondern es sind ja ganz, ganz viele Player, die da mit reinspielen und auch da immer so ein Puzzleteil mit voranbringen. Und dieses Gemeinschaftliche im Ehrenamt sieht man das ja, da greift es ja tatsächlich ganz stark auch ineinander. Eigentlich müsste man auch die Verzahnung mit Wirtschaft, Politik und Start-ups und Schulen sozusagen auch noch mal stärker hinkriegen, um auch wirklich zu gucken, wo ist denn da auch gerade Not? Also wo drückt es denn vielleicht oder wo ist gerade eine große Chance, wo man reingehen kann, um da auch wirklich dann die Chancen nicht zu verpassen oder liegen zu lassen?
Ja, also meine Vorstellung wäre, dass eine Schule letztendlich eine pädagogische Leitung hat und auch eine Managementleitung, also so eine Art Doppelspitze, ne? Also sowohl bei Kita als auch Schule. Und dann kann die pädagogische Leitung letztendlich nach innen wirken und alles sozusagen innen voranbringen und gleichzeitig aber mit dieser Managementfunktion sagen, aufgrund der Konstellation, die wir zurzeit gerade haben an unserem Bildungsstandort, brauchen wir Projekte oder Konstellationen, die sozusagen das bei uns am Standort erfüllen. Ja? Und da eben letztendlich jeder Bildungsstandort anders ist, wäre es halt gut, dass diese Expertise, und wir hoffen ja, dass das dann die Fördervereine eigentlich machen, dann zu sagen, so und jetzt brauchen wir eben im Bereich berufliche Qualifizierung und Visionsarbeit, Potenzialentfaltung der jungen Menschen, brauchen wir ein Projekt. Und diese Stelle, diese Managementstelle weiß, Ah, da gibt es dieses Portfolio an 10 Projekten und wir gehen mal in Kontakt und das ist aber das Projekt, was wir dann zu unserer Schule holen. Das wäre sowohl für die Projekte, glaube ich, das schnellste und effektivste Ankommen in der Schule, weil sie gewollt sind. Ja, dann verpufft nicht so viel in Akquisearbeit. Und auf der anderen Seite für die jungen Menschen genau das, was sie eigentlich brauchen und es wäre passgenau. Und das wäre ja gar keine Sache, die von oben praktisch von Bund oder Land oder von Politik gemacht werden kann oder soll oder muss, sondern das ist tatsächlich dann dieses Matching, was eigentlich direkt von Bildungsstandort zu Projekt am besten sozusagen auch über den Förderverein dann passiert. Ja, also das wäre so meine Vision und ansonsten natürlich soll Politik weiter zuständig bleiben, sich für Bildung und die Kitas zuständig zu fühlen, vor allen Dingen für die Qualität, vor allen Dingen für die Rahmenbedingungen, vor allen Dingen für die Ausstattung, vor allen Dingen natürlich für für die pädagogischen Fachkräfte. Aber dieses Daily Doing findet halt, ne, Integration findet nun mal zwischen zwei Menschen statt, ja, oder ein Umgang mit einer Krise wie der Pandemie muss halt vor Ort Lösungen machen. Da wird Politik immer zu langsam sein, ja. Also insofern es wird dieses Spiel, glaube ich, immer mehr gebraucht und gelebt und daran arbeiten wir.
Ja, auch da glaube ich, man muss es wieder mehr sichtbar machen. Also, dass es auch die Gespräche auch über den Ort sozusagen auch hinauskommen, weil ich glaube, manchmal brauchst du einfach nochmal so einen Anstoß, was man eigentlich tun kann. Und dann kann das vielleicht auch ganz schnell woanders so ein Motor auch losgehen. Wenn man aber häufig dieses Wie beginne ich denn? Also dieser Anfang ist ja meistens so schwer, dass man manchmal sagt, so, oh, könnte man nicht so ein bisschen schubsen und dann wird es tatsächlich leichter gehen. Und du kennst ja auch ganz viele Geschichten. Also du hast ganz viel zu erzählen, Katja. Vielleicht solltet ihr doch überlegen, wie ihr eure Geschichten noch stärker sichtbar macht, dass genau das eben auch stattfindet, damit andere das nachahmen können, ganz gut. Gibt es so eine Geschichte, die dir tatsächlich so besonders hängen geblieben ist, auch in der Zeit, die du jetzt mit Stiftung Bildung erlebt hast, an die du dich bis eben oder bis heute noch gut erinnern kannst, die so viel Spuren hinterlassen hat?
Du, es sind so
Ich weiß, es
viele,
sind
das ist
ganz
echt, das
viele,
ist
aber
echt,
vielleicht
das
gibt
ist
es
ganz,
trotzdem
ja.
eine, wo du sagst, so die kommt mir noch mal in den Kopf, weil die war
Naja,
irgendwie besonders.
es ist schon diese Geschichte auch der Stiftung Bildung, ne? Also vom Prinzip ist es ja so, dass es sehr beeindruckend ist, dass Menschen, ne, ehrenamtlich Menschen sich Dinge ausdenken, also, ne, um strategisch ein System-Change hinzubekommen. Und obwohl 0 Euro, also kein Geld vorhanden ist, sondern wirklich nur Menschen sich hier zusammentun, und wir ja auch heute, ich meine, wir haben irgendwie einen Umsatz von 5,1 Millionen Euro im letzten Jahr gehabt. Das ist jetzt bei weitem nicht riesig. Also es ist auch nicht nichts, aber es ist auch nicht riesig. Und trotzdem ist diese Wirkung, die dieses gigantische Bildungsengagement, diese ganzen Ehrenamtlichen da leisten, ist der Hammer. Also da kriege ich immer wieder Gänsehaut, ja. Und die Geschichten sind von, keine Ahnung, von einem Wasserstoffauto, was an einer Schule gebaut wird, bis hin zu einem Partizipationsprojekt an einer Kita, wo die Kinder selber sich überlegen, wie sie zukünftig zusammen spielen und essen wollen und wie sie miteinander umgehen wollen. Also ich glaube, Gänsehautmomente habe ich beständig tatsächlich.
Es klingt jedenfalls so und ich kann mir auch vorstellen, dass es immer wieder auch ein Leuchten mit hervorruft, weil das natürlich dann auch ganz nahe bringt, was man damit auch bewegen kann, mit dem, was dann umgesetzt wird oder was Kinder und Jugendliche da eben dann auch tun können. Ich will mit dir nochmal zurückspringen in deine Vergangenheit, nämlich in die Schulzeit. Das ist ja wahrscheinlich so lange her wie bei mir auch. An was erinnerst du dich, wenn du an deine Schule denkst?
Ich erinnere mich an zwei Lehrkräfte tatsächlich. Einmal wirklich die Klassenlehrerin Frau Stapelfeld, die eine Seele von Mensch war und trotz ihrer Kinderlähmung ein eine Energie versprüht hat von Gemeinschaft, von Liebe zu ihrem Beruf, von Menschlichkeit, also von, ja, einfach, sie war eine ganz, ganz präsente Frau, die einfach Kinder geliebt hat. So, und ja, also sie ist die eine, an die ich ganz stark zurückdenken muss. Genau, und oftmals auch gehofft habe, dass ich sie vielleicht irgendwie nochmal wieder treffen würde. Heute wahrscheinlich kann man einfach den Kindern von Frau Stapelfeld sagen, ihr hattet eine tolle Mutter. Genau, und dann gibt es noch den anderen, das war mein Sportlehrer, Herr Bräuning, der mit uns der hat eine Leidenschaft fürs Geräteturnen, deswegen waren wir da auch sozusagen immer wieder als Schule bei Jugend trainiert für Olympia. Und obwohl er so leistungsorientiert war, war er nicht leistungsorientiert. Das war, fand ich sehr spannend. Also es gibt ja so verbissene Menschen, die leistungsorientiert sind, aber dabei einen unglaublichen Druck auslösen und so. Er war aber, vielleicht kann man das sagen, eher so zielorientiert und hat natürlich auch versucht, die Kinder und Jugendlichen zu ihrem höchsten Potenzial da zu bringen. Und ich meine, Geräteturnen, das tut teilweise Hölle weh, ja, Barren, genau, beim Rückwärtssalto auf den Balken knallen. Also ich weiß gar nicht, was uns da nicht auch alles passiert ist. Und er hat das tatsächlich immer geschafft, dass wir wiedergekommen sind und uns da aufzufangen. Und das Interessante beim Geräteturnen, also ich habe da viel drüber nachgedacht, weil auch mein Co-Vorsitzender Andreas ist auch Geräteturn-Mensch.
Lustig.
Ja, sehr lustig, ne? Und wir sind sozusagen so ein bisschen die ehrenamtlichen Seriengründer. Und es ist ja ein interessanter Sport, weil auf der einen Seite muss man eine Einzelleistung am Gerät bringen, aber auf der anderen Seite wird es als Team gewertet, ne? Also das Team gewinnt. Und das ist eine ganz interessante Mischung, die man just bei diesem Sport lernt. Und tatsächlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, auf Andreas und mich guckt, ist das auch heute so, ne? Also wir im Vorstand auch mit Reinhard und jetzt auch Vera verfolgen jeweils unsere Sparten. Und trotzdem sehen wir das als absolute Teamleistung. Ja. Ja, ansonsten gibt es natürlich traurige Momente und ich war jetzt auch auch schlimme Momente, ne, so Mobbing-Momente, die ich mich auch in meiner Grundschulzeit erinnere, auch nicht gerade wenige davon und auch die Ohnmacht, die ich gefühlt habe, dass die Lehrkräfte nicht helfen konnten, die Eltern nicht helfen konnten und so. Also das war schon auch schlimm. Und was mich tatsächlich auch umtreibt und auch, glaube ich, heute antreibt, ist, dass ich das, was ich so an Beteiligung in der Pfadfinderei gelernt hatte und erlebt habe, auch dieses junge Menschen führen, junge Menschen, dass ich das tatsächlich auch super gerne in der Schule gehabt hätte. Das heißt, also dieser ganze Bereich der Mitbestimmung, das hätte ich sehr, sehr gerne, sehr viel mehr, so wie ich es praktisch in der Kinder- und Jugendarbeit erlebt habe als junger Mensch, so hätte ich das gerne auch in der Schule gehabt. Und das ist sicherlich ein treibender Faktor, dass ich mich da auch so stark jetzt für Beteiligung von jungen Menschen an Kita und Schule einsetze.
Danke fürs Teilhaben lassen. Das war ganz beeindruckend. Und lass uns nochmal in die Zukunft springen, nämlich: Was müsste die Schule der Zukunft für dich haben, wenn sie auf grüner Wiese wäre und du freie Wünsche hättest? Was dürfte da auf gar keinen Fall fehlen?
Also die Schule der Zukunft, glaube ich, findet gar nicht mehr nur in Schule statt, also in diesem Gebäude Schule. Ja? Und ich zum Beispiel würde sehr gerne ein Projekt auch umsetzen, wo wir internationale Teams haben. Ne? Das heißt also, wir haben nicht diese vermeintlichen Partnerschulen, sondern es ist tatsächlich total normal, dass Teamarbeit mit drei Kontinenten stattfindet, ne? Wo die jungen Menschen wirklich mindestens ein- bis dreimal die Woche sich mit ihrem internationalen Team digital treffen und Projekte weltweit voranbringen. Und meine Idee ist natürlich, dass so wie eigentlich in vieler Hinsicht so Arbeitsalltag für uns heutzutage ja schon ist, dass ich letztendlich sehr stark von der Aufgabe abhängt, treffe ich mich eigentlich innerhalb des Gebäudes sozusagen der Schule oder arbeiten wir dezentral, wie das ja in der Pandemie ja sozusagen stattgefunden hat, von zu Hause aus oder von der grünen Wiese und schalte mich eben in ein Meeting dazu. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass es auch wesentlich mehr noch hands-on ist, also dass es nicht nur Brain-Futter, sondern auch genauso auch wieder Handwerksfutter ist. Und eben die Skills mit Hammer und Säge gelernt werden. Also sprich dieses ganzheitliche Ausbilden eines Menschen auch in Richtung Gemeinwohl, Gemeinschaft, Perspektive auf Welt und Perspektive auf nachfolgende Generationen. Also dass das tatsächlich wesentlich mehr Einzug eben wieder in die Schule bekommt. Also die Ausbildung des Menschen hin, dass er selbst sein glückliches Leben gestalten kann, aber kombiniert mit einer Perspektive auf eben Gemeinwohl und nachfolgende Generationen.
Ich kann es mir ganz lebendig vorstellen, was du jetzt auch beschrieben hast. Das ist wunderbar verpackt. Und ich freue mich, wenn wir uns da auf den Weg machen. Ich glaube, so mit einzelnen Dingen sind wir das ja auch schon. Und ich glaube, das bleibt tatsächlich auch total spannend. Also jetzt auch gerade mit der neuen politischen Regierungsbildung, was da wie kommt, was sich verändert. Und ich glaube, wir können uns alle nur wünschen, dass die jungen Menschen tatsächlich mehr gehört werden und auch mehr Mitspracherecht tatsächlich bekommen in dem, was sie ja auch umtreibt. Also denn sie sind ja auch die Akteure. Und sollten viel mehr zum Wort kommen.
Ja, werden wir sehen. Erstmal freuen wir uns, dass tatsächlich Karin Prien Bildungsfamilien-Jugendministerin geworden ist, dass wir erstmals dieses große Haus haben, also Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und dass hier tatsächlich nicht mehr diese Trennung zwischen Kita und Schule stattfindet. Wir werden beobachten. Bis Ende August, sagen die Häuser, wird es wohl dauern, bis sich das alles sortiert hat. Was rutscht drüber und welche Bereiche? Aber ich glaube, mit Frau Prien haben wir da einen sehr guten Kopf. Und ich bin gespannt, was sie daraus macht.
Dann vielen Dank und wir bleiben im Gespräch.
Sehr gerne.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.